Er muss fokussieren, alle seine Energie in Basel, warum in dem Moment sein Verein ist Basel. Und sehr ehrlich, ich glaube, er bleibt auch in Basel für die ganzen Jahre.
Der FCB-Trainer Fabio Celestini zur Personalie Tierno Barry. Er hofft natürlich, wie viele Fans auch, dass der Stürmer noch da bleibt und einen Haufen Goal macht. Grüezi miteinander zum Penalty-Podcast, sagt der Stefan Gutknecht.
Der Basilisk Penalty-Podcast. Präsentiert vom Shoppingcenter St. Jakob Park in Basel. Direkt unter dem Heiligen Rasen. Und mit über 50 Shops. Da findest du alles, was du brauchst.
Der Tierno Barry hat ja einen guten Start in die neue Saison gehabt. Und vielleicht wird es noch besser, auch dank seinem Sturmpartner Benny Traoré. Die beiden sind ein Thema heute im Penalty-Podcast. Und dann schauen wir auf die Führungsstrukturen. Dort gibt es wieder einen Abgang, der vom CEO Chris Kaufmann. Wir diskutieren, was der Abgang bedeutet, was er bewirkt hat und welche Lücken er hinterlässt. Und dann begrüßen wir natürlich auch unseren Experten, der Simone Grippo. Mit ihm reden wir über Rettungsaktionen von Verteidigern, die viel zu wenig gewürdigt werden. Und zum Start von dieser heutigen Folge begrüße ich bei mir im Studio meinen geschätzten Podcast-Kollegen, der Stefan Plattner. Grüezi wohl.
Guten Tag wohl.
Ja, Stefan, lohnt es diesmal gerade mit dieser Meldung vom FCB starten, die die grössten Veränderungen mit sich bringt. Es geht um den Abgang auf der Führungsposition, die Wege vom FCB und dem CEO Chris Kaufmann, die trennen sich. Der Club hat ja mitgeteilt, dass der auslaufende Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen nicht verlängert wird. Aktuell sei der CEO in den Ferien. Wenn er zurück ist, wird er seine Funktion im Club bis auf Weiteres noch wahrnehmen. Was dann aber passiert, das kommuniziert der FCB zu gegebener Zeit. Ja, was löst der Abgang bei dir aus?
Nicht viel, muss ich sagen. ja, es ist natürlich interessant, im FCB Sachen passieren, um das mitbekommen und lesen, weil sonst läuft ja nicht viel, sonst läuft es einfach mehr oder weniger normal. Der Trainingsbetrieb, man sieht einen Haufen Videos in den sozialen Medien, wie sie trainieren, man sieht Goalies, wie sie nach Ball hechteln, eben, und jemand hat auch in den sozialen Medien geschrieben, ja, wenn es halt keine Match gibt unter der Woche, dann muss man halt neben dem Rasen für ein bisschen Aufregung oder ein bisschen Unterhaltung sorgen, nicht, dass der FCB das natürlich absichtlich macht, aber es ist fast so ein bisschen.
Aber Kommunikation ist eigentlich in dem Punkt wieder ein Stichwort. Also für mich stellen sich da schon verschiedene Fragen zum Abgang. Gehen wir mal auf Kommunikation zuerst ein. Ist ja schon auch wieder ein merkwürdiger Fall, was dort Kommunikation anbelangt. Wie wir wissen, hat BZ eigentlich eine Geschichte dazu möchten machen, dass der Chris Kaufmann den Club verlässt. Dann ist der FCB aber quasi zuvor gekommen und hat ein ganz dünnes Kommuniqué rausgegeben, dass es eben den Wechsel gibt oder den Abgang gibt auf der Schlüsselposition. Das ist auch wieder, wenn es um Thema Kommunikation geht, Fehler.
Ja, wäre sicher besser, wenn man es schneller, aktiver kann kommunizieren, bevor irgendjemand Wind bekommt von der ganzen Sache. Es ist halt in dem Dorf Basel, da kriegen halt alle gerade Wind von etwas, offenbar. Oder im Moment ist es auch rund um den FCB offenbar so, dass viel plaudert wird und die Schotten nicht dicht sind. Und dann weiss ich auch nicht, ja.
Ja, aber das
jetzt genau, wer da zuerst was gemacht hat, ich finde es jetzt nicht eine Katastrophenkommunikation, muss ich sagen. Es hat mich jetzt nicht gekratzt, dass der FCB jetzt kommuniziert hat. Sondern im ersten Moment habe ich eigentlich, als ich es gesehen habe, ich gedacht, gut, dass sie das kommunizieren.
Nein, aber das ist... aber jetzt lass schon gut durchstehen.
Ja, also, ich kann nicht mitbekommen, ob da jemand eine Geschichte gemacht hat,
zuerst oder was. Ja, aber nein, aber wenn wir jetzt im Nachgang, wir reden jetzt im Nachgang über das, und dann ist doch einfach wieder ein Geschmäckchen dabei. Also warum kommuniziert denn der FCB das, wo der CEO in der Ferien ist? Das machst du doch nicht. Das machst du doch nicht so. Das tust du proaktiv kommunizieren, wenn es auf eine von den wichtigsten Positionen, wenn wir hier eben den CEO nehmen, neben einem Sportchef, neben einem Trainer, ist das eine von den wichtigsten Positionen vom Club. Wenn es eine Veränderung gibt, dann tust du das proaktiv kommunizieren.
Und das ja, hat aber ich weiss, Eben, für mich war es jetzt genug proaktiv gewesen, bevor irgendein riesen Sturm losgegangen
ist. Dass der FCB jetzt nur kommuniziert, weil da eine Geschichte geplant war. Du kannst nicht von einer proaktiven, guten Kommunikation
reden. Ja, ich würde es dem FCB mal nicht schlechte Kommunikation in dem Fall einfach unterstellen, weil ich zu wenig Bescheid weiss, wer wie, wenn, was hat wollen machen, wer mit wem geredet hat. Grundsätzlich ist das kommuniziert worden, bevor ich es gewusst habe, bevor es die grosse Welt gewusst hat. Von dem her, okay.
Also ganz
keine sicher Katastrophe für mich.
Gut. Ja. Dann hast du da in dem Fall andere Maßstäbe, wo du einen Club setzt. Für mich ist das ein weiteres Mal, wo Fehler passiert ist, wo man einen Weg gewählt hat, der nicht dafür steht, dass man das genug gut professionell macht. Vor allem, wenn eben der CEO in der Ferien ist. Ich meine, der Entscheid, der ist ja vorher passiert, dass der Chris Kaufmann den Club verlässt. Und dann
aber du weißt ja nicht, seit wenn, das der kommunizieren. Seit wenn er in der Ferien
wenn ist. Wenn der Entscheid feststeht, ja, dann du hast den Entscheid kommunizieren.
Oder ich keine Ahnung,
oder? Nein, lieber Stefan, also jetzt bist du blauäugig und naiv. Nein, bitte. Also da müssen wir schon ernsthaft bleiben und sagen, bin ich da jetzt das naiv ist
oder blauäugig, nicht. Aber ich sehe jetzt hier nicht, dass ich jetzt hier am FCB wieder einen Strick draus drehen muss aus der Kommunikation. Ich finde das jetzt hier übertrieben. Ja, die Kommunikation.
Ganz
Kommunikation.
Klar.
Wir können gerne eben, wir reden jetzt auch darüber. Was bedeutet der Abgang? Ja,
du tust auch nicht, Transfer verkünden, wenn quasi der Spieler schon lange da ist und weiss auch nicht was. Also, nein, also kommunikativ ist das nicht gut gewesen, was der FCB da gemacht hat. Das andere, was ich dann einfach finde, in dieser Kommunikation, es hinterlässt dann auch wieder so Raum für Spekulationen. Und das ist ja das, was mich da ein bisschen stört. Ich meine, man weiss, der Chris Kaufmann war zum ersten Mal bei einem Fußballclub, sonst im Unternehmertum gewesen. Hat der Dan Holzmann kennt, also sozusagen die Verbindung gemacht. Und jetzt der Abgang könnte man einfach wieder eininterpretieren, ja, stimmt da irgendetwas nicht? Hat es einen Machtkampf gegeben intern? Hat das nicht gepasst? Das einfach, es hinterlässt Spekulationen, wenn dann der CEO in der Ferien ist und man das nicht super und klar transparent kommuniziert. Das ist
das mit der Ferien,
das der ich, Punkt, den ich noch hier anbringen will. Das andere ist,
spekulieren kann man immer,
das auf die Situation von Chris Kaufmann ist im Herbst 2022 zum FCB gekommen und hat dann im März 2023 den Posten als CEO übernommen, befristet, bis in dem Herbst, also anderthalb Jahre CEO.
Eben, aber das zum Einhaken, wenn du das jetzt schnell sagst, befristet, dann ist es ja auch ein klarer Entscheid, dann ist es ja nicht irgendwie eine Wahnsinnsüberraschung, wenn der Vertrag jetzt quasi ausläuft im Oktober.
Also du sagst, es ist nicht überraschend, wenn der CEO nach anderthalb Jahren den Verein verlässt. Das ist nicht überraschend beim FCB. Also
nein, das sind wir jetzt oder, beim Thema, wie schlimm ist das? Oder ist das jetzt wirklich die nächste größere Unruhe, der Unruheherd, wo passiert? Ich bin ja dort der Meinung, dass man das jetzt nicht hochstilisieren muss. Ich sage, CEO in einem Unternehmen ist sicher eine sehr wichtige Position. Man hat das auch wollen beim FC Basel. Aber gerade beim FCB ist der CEO eben auch ein bisschen anders zu deuten als in einer sonstigen Firma, wo er halt sonst vielleicht das Aushängeschild ist, irgendwie in einer grossen, einfach der Wirtschaftsfirma. Beim FCB ist der Chris Kaufmann nicht das Aushängeschild gewesen in dem Sinn, sondern er hat dem FCB schon ein Gesicht gegeben in der Hinsicht, dass er angestanden ist, Interviews gegeben hat zu verschiedenen Themen. Und sie sagen auch, das fehlt jetzt, da müssen sie schauen, wie es weitergeht. Aber für mich ist es wirklich nicht irgendwie, wie gewisse Medien titelt haben, irgendwie der nächste Knall oder so. Ich finde, da bedient man sich einfach sehr einfach den Schlagzeilen, um nicht bewusst nochmal Unruhe schüren, sondern einfach, weil es halt einfach ist und der FCB, ja, es ist einfach, um darauf einzudreschen, so ein bisschen.
Also aus meiner Sicht, wenn nach anderthalb Jahren der CEO geht, wenn es befristeter Vertrag ist, dann ist doch eigentlich klar, dass in der Arbeit, also aus meiner Sicht, irgendetwas nicht ganz zufriedenstellend verlaufen ist für irgendeine von diesen beiden Seiten. Aber die Informationen, die auch ich bekomme rund um Umfeld, es sieht nicht alles so klappt in der Zusammenarbeit, so wie man sich das vorgestellt hat. Das ist ja auch nicht weiter überraschend, wenn viele Menschen zusammen sind, grosses Unternehmen, gewisse Personen natürlich auch eine sehr wichtige Rolle haben eben in einem Unternehmen, dass da nicht alles immer so ineinander reinpasst und unterschiedliche Meinungen sind, ist ja auch richtig so, ist ja auch gut so. Nur so bringt man etwas weiter. Aber wenn die Zusammenarbeit ganz gut gesehen wäre und man zufrieden gesehen wäre, dann wäre die doch weitergegangen.
Dann hat man den Vertrag verlängert, definitiv.
Weil schlussendlich ja. ist es eine Schlüsselposition beim FCB, CEO, wo es jetzt wieder einen Wechsel gibt. Und Badzeitung hat ja da wirklich einmal all die Ränkelspiele auf verschiedenen Schlüsselpositionen aufgeschlüsselt, was alles passiert ist in den letzten Jahren. Und der Chris Kaufmann ist ja auch gekommen. Da kann ich einen ersten Notton von ihm einspielen bei seinem Amtsantritt als CEO, wo er eine Pressekonferenz gegeben hat, wo er gesagt hat, dass es einmal darum geht, dass der Club wieder zu einer Einheit wird. Gerade wenn es um Organisation geht, von verschiedenen Interessen. Gruppe, dass man da gerade auch gegen aussen, dass da nicht immer alles zusammenpasst hat.
Das fand ich am erstaunlichsten, dass es so fragmentiert war. Also jeder Teil, intern und extern, so sein Eigenleben hatte und das wenig zusammen funktioniert hat.
Was ist das ein Punkt vom CEO? Verschiedene Bereiche zusammenführen. Ja. Da als Stimme dann auch gegen aussen fungieren. Ich glaube, was man sagen kann, ist natürlich das Thema gewesen, das er angegangen ist, Thematik Rasenproblematik.
Eben, das ist schon mal eine Erinnerung, genau. Das ist mal als erstes in Sinn gekommen, Hybridrasenforderung.
Und Gekei hat man Finanzierung nicht geschafft dafür. Das andere ist natürlich die Frauenfußball-EM. Da ist er auch recht in Charge gesehen, sich zwei, dreimal zu diesem Thema geäussert. Ja. Generell Umbauarbeiten. Ein von den letzten Statements, die er gesagt hat, es sollen wieder Open-Air-Konzerte im Joggeli stattfinden. Dann natürlich auch Thema Ticketpreiserhöhung. Das sind so ein bisschen gewisse Themen gewesen. Halt absolut abseits vom Rasen. Weil halt im Vergleich zu einem Unternehmen halt ein Fußballverein ist und schon andere Gegebenheiten hat.
Du, aber vielleicht merke ich es gerade, vielleicht spielt es mir irgendwie nicht so eine Rolle, dass er nicht mehr da ist, weil er zwar auftreten ist öffentlich, aber eben nur kurz da war und es ist nicht irgendwie, oder eben für mich ist es nicht ein Knall, weil er keine FCB-Legende war, oder weil, ja.
Aber muss es immer eine Legende sein, wenn es ein Wechsel geht?
Percy von Knall meine ich jetzt oder so. Oder er ist eigentlich gekommen und hat alles auf den Kopf gestellt, wie der Percy van Lierop, wo man gehört hat, er bringt seine Ideen da an, macht jetzt alles, wie er es will, und dann ist er wieder nicht mehr da gewesen im Nachwuchs. Und so, wie ich jetzt den Chris Kaufmann wahrgenommen habe, hat er Sachen erledigt, die er hat müssen, hat das, weiß nicht, ob es zufriedenstellend war oder nicht, aber offenbar hat er das mit dem Rasen mehr oder weniger anbekommen. Der Rasen sieht immer noch nicht gut aus, aber man hat eine Sanierung gemacht, man hat das an die Hand genommen, das mit der Frauen-EM hat er bei sich gehabt, das ist offenbar am Laufen, oder? Das sollte auch kein Problem sein, hat da, ob das er war oder wer auch immer, Kantonsgelder reinbekommen, dass man hat können die Lichtanlage haben und dort habe ich es gut gefunden, dass der FCB schon auch vertreten hat mit der harten Forderung, das ist ein Business Case für uns, es kann nicht sein, dass wir einen Verlust einfahren.
Und du hast sicherlich auch von Vorteil, dass es eben eine Führungskraft ist, die auch einen anderen Background hat. Das ist auch beim Reto Baumgartner zu Wort gekommen. Da haben wir auch einmal als Gast gehabt im März 2023 bei uns im Benalti-Podcast. Der Reto Baumgartner, der Präsident vom Verein FC Basel 1893. Und er hat es dort gut gefunden. Wir müssen uns nochmal zurückerinnern. Dort hat es auch recht Stunk gegeben, weil plötzlich der Verein hätte so Gelder zahlen für allfällige Verluste. Und darum hat es der Reto Baumgartner gut gefunden, dass es einen CEO gibt beim FCB. Und vor allem hat er auch im ersten Kontakt einen guten Eindruck bekommen von Chris Kaufmann.
Ja, also erstens mal kennen und habe einen sehr guten Eindruck. Und hat durch das das Gefühl, dass er dem FCB gut tut, mit einer guten Einstellung. Auch eine Einstellung dem Verein gegenüber. Auch die Einstellung, dass der FCB ein Club ist, unabhängig von den verschiedenen Gefässen, die es rundherum geht. Und das sind eigentlich auch so ein bisschen unsere Anliegen vom Vereinsvorstand, von unseren Mitgliedern, dass der FCB als eins wahrgenommen wird.
Und da hat ja auch das Motto gehabt, der Chris Kaufmann, ein Club, ein Team, eine Zukunft. Wenn du es wirklich jetzt anschauen tust, was hat er geschafft, was hat er nicht geschafft? Du hast es vorher schon angesprochen. Mhm. Kurz.
Bilanz, ja, schon schwierig, eben. Hat sicher auch im Hintergrund gewirkt, Sachen zusammengeführt, also noch nicht geschafft hat, oder was man nicht weiss, ob er es geschafft hat, oder vielleicht ist es auch nicht nur sein Aufgabengebiet, ist Punkt und ein Hauptsponsor vom FCB, oder? Da ist Novartis, der noch da ist, bis nächsten Sommer, so wie ich das meinte zu wissen. Und da ist sicher auch Aufgabe von einem CEO, es war ja nicht nur CEO gewesen, sondern ich glaube auch noch Marketing etwas in die Richtung, Chef so beim FCB, Commercial, glaube ich, heisst es, nennen sie es, dass man da wieder einen Ersatz finden tut.
Er hat ja da gesagt, da sind wir auf einem guten Weg, also hat sich zuversichtlich gezeigt, dass man da jemanden findet, der Chris Kaufmann. Was mir einfach wieder zu denken gibt an diesem Abgang, es ist halt wieder auf einer Schlüsselposition, wo da ein Wechsel passiert, also das Unkonstante auf der Führungsebene, das geht weiter. Und das ist doch auch nicht gut für die Entwicklung vom Club, wenn es da immer wieder Wechsel gibt auf so wichtige Positionen und der Club so Abgänge verkraften muss.
Sorry, für mich ist einfach noch etwas, wie die Arbeit weitergegangen wäre, eben von wegen, es ist ja nicht eine Entlassung. Bei mir kommt halt bei Wort CEO, FC Basel, kommt einfach noch der Name Roland Heri auf, der, glaube ich, der letzte CEO gewesen ist. Und dort ist es natürlich ein Knall gewesen. Dort ist natürlich, sind natürlich andere Sachen passiert, grösser aufgekocht gewesen sind.
Gerade auch mit den Fans. Also Roland Heri gar nicht gut bei den Fans angekommen. Jetzt, das zeige ich auch zum Teil ein, zwei Statements in sozialen Medien, er gar nicht gross wahrgenommen worden ist. Das kann man jetzt positiv sehen, dass er nicht angeguckt ist bei den Fans mit gewissen Sachen. Wobei natürlich auch das Thema Vermarktung immer ein Thema ist bei dem Austausch mit Saisonkartenbesitzer und Mitgliedern. Ist es auch ein Thema gewesen, der Goldjingle und andere Sachen, werbemässig, haben wir schon kritische Fragen gestellt, wo er aber auch angestanden ist und das Problem beleuchtet hat, was halt wichtig auch ist aus FCB-Sicht. Aber man hat noch ein Fan, der sich jetzt nicht mit allen Hintergründen direkt im Club befasst, sicherlich nicht so stark wahrgenommen. Da ist immer noch der David Degen, sicherlich präsenter, der Sportchef oder eben dann der Trainer. Das gebe ich absolut auch dir recht, wo du vorhin angesprochen hast. Aber wenn wir einen kurzen Ausblick machen, dann der Chris Kaufmann kommt dann von der Fähre zurück und dann darf noch arbeiten bis im Oktober. Gibt gewisse Sagen, die vielleicht sagen, reden von einer Leindack. Das ist einmal das Thema, wenn jemand ein Ablaufdatum hat. Aber ja, dann wie weiter? Das ist dann der andere Punkt. Also, das ist auch so etwas, was ich dann in der Kommunikation wieder speziell finde, wo der FCB eben mitteilt hat, jo, wie es danach weitergehen wird, kommuniziert der FCB zu gegebener Zeit. Ja, gibt es weiterhin einen CEO? Macht doch gleiche, den David Degen. Übernimmt jemand anders die Aufgabe. Ja. Das hinterlässt halt schon wieder viele Fragezeichen. Auch wenn es eben
Thema Kommunikation keine Anschlusslösung, oder? Das ist das, was man vielleicht schon auch kritisieren kann. Ja? Man weiss nicht, wie es weitergeht. Nicht mal der FCB selber weiss es wahrscheinlich, wie es weitergeht. Ob man wieder einen CEO will, ob man einen findet, der das kann machen kann. Ja, ist wie beim Sportchef, oder? Der war auch in der Schwäbe gewesen. Was ist jetzt?
Aber eigentlich hat es nicht auch die anderthalb Jahre dann gezeigt, dass es sie ja eigentlich braucht.
Ja, ich denke schon. Also nein, sehr schwierig zu sagen, ehrlich gesagt. Vielleicht braucht es irgendeine andere Funktion, keine Ahnung. Es braucht einfach einen, der den Laden zusammenhält hinter den Kulissen. Und was es braucht, ist eben, dass wenn der David Degen nicht ansteht zu allen Themen, dann braucht es einfach einen neben dem Sportchef und dem Trainer, der Interviews gibt und Sachen erklärt.
Und auch ein Bindeglied kann sein, auch eben der Kontakt vielleicht eben mit dem Kanton Basel statt hat, dass er intern auch tut, entsprechend Verknüpfungen schafft. Also ich denke, das ist schon wichtig, dass man da einen hat, der die Funktion übernimmt beim FCB. Vielleicht gibt es eine interne Lösung, ja, aber dass es eigentlich einen starken Markt gibt, das hat man ja auch auf der Position vom Sportchef gesehen. Man hat das mit einer Kommission gelöst hatte, in dem Sinn, dann aber auch zum Schluss kam, dass man einen starken Mann haben will, sprich einen Sportchef haben, in Form jetzt mit dem Daniel Stucki. Also von dem her wird uns diese Personalie sicher weiter begleiten, die Position vom CEO, wo eben dann sicher ab Oktober vakant ist beim FC Basel. Wenn wir jetzt in unserer Diskussion noch aufs Sportliche sprechen können, Stefan, dann kann man sagen, endlich ein erster Sieg. Wir haben es geschafft, auswärts gegen GC zu gewinnen. Ja, ja. Und positiv stimmt für mich, dass der FCB offensiv Spieler hat, die uns Freude machen, die miteinander harmonieren, wenn wir gerade auf Thierno Barry und Benny Traoré blicken.
Ja, das, also du sagst richtig, Freude machen, wenn der Match geschaut hat. habe ich Freude gehabt. Ich habe mich nicht müssen ärgern oder auch nicht irgendwie enttäuscht gesehen, was da also nicht kommt, sondern es ist spannend gesehen. Also nicht spannend, nicht einmal so extrem, sondern es hat sich noch im Griff gehabt, hat mehr oder weniger, sondern es ist erfreuend gesehen. Spielerisch auch toll, wie viele Offensivszenen, Offensivdrang sie haben können ausleben und zeigen, finde ich. Ja. Fast 4 Goal, oder? Schade, hat das nicht zählt vom Thorsten Fink, habe ich fast gesagt, vom Bradley Fink. Hat er auch noch schön gemacht, hat ja einen Fabi frei gönnt, wenn der Pass zählt hat als Assist.
Toller Pass gesehen.
Ja. Aber ja, sonst toll.
Und eben gerade von der Harmonie von diesen beiden, man hat ja schon im Vorfeld davon erzählt, eben das Profil, das der Beni Traoré mitbringt, der Wirbelwind, flink, dynamisch, Zwischenräume kann gehen und so ja. Eigentlich Lücken aufreißen, die er wirklich gemacht hat. Wo er dann eben auch vor dem Goal, natürlich kann man Dankeschön sagen am GC-Verteidiger, aber verstolpert er nicht, sondern macht das Goal. Und der Tierno Barry nebendran, der halt, ja, Kopfballduell kann gewinnen, wo den Ball abschieben kann, wo einen Gegner beschäftigen kann und so auch kann Löcher aufreißen für einen Stürmerkollegen.
Ja, also von dem eben, das ist ein Goal, das sie in der Co-Produktion machen mit dem Doppelbässli oder mit dem Durelo, das hat mich gut einstudiert gedunkt, dass man da irgendein Konzept hat in der Offensive.
Der Zielspieler ja. Gross und macht dann den Raum frei und dann wird der Ball weitergeleitet. Sehr eine coole Aktion gewesen von diesen beiden und das ist, glaube ich, schon der Punkt. Also, wenn man dann auch wieder über Gerüchteküche hört und alles mit dem Tierno Barry. Aber das ist schon ein Duo, das Hoffnung macht.
Ja, auf jeden Fall. Also, für mich gehört der Albion Ayeti auch noch drin. Also, es ist mehr ein Trio, das Hoffnung macht für mich.
Wobei der Albion Ayeti im Moment schon im Schatten steht von diesen beiden.
Ja, aber also gut, eben hat kein Goal gemacht und schon wenig auffällig in dem Sinn, aber vielleicht ist ja genau das, was eben auch braucht. Dass nicht einer ein bisschen unauffällig spielt und auch seinen Anteil daran hat.
Der Albion Ayeti, der in diesem System eigentlich der Mittelstürmer gibt und die anderen ihn flankieren, links und rechts. Also effektiv Hoffnung macht auf mehr, sodass man die auch weiterhin zusammen sieht, dass der FCB den Tierno Barry behalten kann. Das wäre sicherlich ganz wichtig. Was aber auch klar ist, wenn wir noch einen sportlichen Ausblick machen auf das letzte Spiel, das geht auswärts gegen Servette, wo man rein einmal, wenn man den Blick auf Statistik bemüht, nicht allzu viel muss erwarten. 9 Spiele in Genf ohne Sieg.
Das ist einfach der Chaka einwechseln. Der von Anfang an laufen lassen, den Triple oder vielleicht nicht mal einen aus, wie letzte Saison im Stade de Genève, wo noch der Messi gemacht hat. Schlussendlich haben sie dort auch verloren mit roten Karten noch. Aber ja, sonst jetzt Servette, ja. Also der FCB klar in der Aussenseiterrolle und du musst jetzt nicht einen Sieg erwarten. Den Punkt kannst du holen, dort ist gut.
Vor allem, wenn man sieht, wie Servette gestartet ist, mit 3 Siegen zum Saisonstart, das hat es dort jetzt Genf noch nie gegeben. Dann zwar gegen Lugano verloren, aber Lugano natürlich auch ein Top-Team aktuell. Und gerade auch der Auftritt gegen Braga in der Qualifikation zur Europa League, 0-0, aber ein positives 0-0, weil das Braga, das ist Vierter geworden in der letzten Saison zu Portugal, hinter den grossen Sporting, Benfica und Porto, hat Champions League gespielt. Also eine richtig gute Mannschaft und Servette hätte auswärts mögen dagegen heben, ein 0-0 schaffen. Also von dem her ist es jetzt wirklich halt so eine Ausgangslage, wo man muss sagen, hey, der FCB mit Abwehrarbeit beschäftigt sein. Servette, der ganz tolle Kiko in der eigenen Reihe hat, mit einem Kutesa, der in Form ist, schon 3 Goal gemacht hat. Und man muss auf alles mitnehmen, was man irgendwie kann mitnehmen kann.
Also der muss auf der Celestini schauen, wie er aufstellt, oder? Vielleicht tut er da eher eine defensivere Variante bringen bei der Dreierkette, also respektive Fünferkette hinten. Dass dann eher der Rüeg spielt, wenn er fit ist, anstatt vielleicht der Kade.
So, dass man vielleicht eine Serie könnte, eben eine Horrorserie mit 9 Spielen in Genf, ohne sie könnte durchbrechen. Aber eben, realistisch gesehen, wäre auch schon ein Punkt zufriedenstellend. Ich danke dir ganz herzlich, Stefan. Und freue mich dann, wenn wir über eine nächste Personalie können diskutieren können.
Immer wieder.
Und jetzt ist uns unser Experte Simone Grippo zugeschaltet. Liebe Simone, aktuell noch Sommerferien. Ich nehme an, viel unterwegs mit dem Kind, oder?
Ja, viel unterwegs, aber trotzdem auch noch selber am Fit halten, weil, wie wir es ja schon wissen, wie wir schon gesagt haben in den vorherigen Folgen, ich bin selber noch auf der Suche nach einem Verein und muss man halt schauen, dass man fit bleibt.
Fit bleibt, auch in der Hitze natürlich. Da gibt es dann keine Pause.
Ja, nein. Die Hitze ist keine Entschuldigung. Aber ja, mittlerweile auch schon länger dabei. Man weiß, was man muss trinken und wie man sich da ein bisschen anpassen muss.
Das klingt doch gut, das klingt doch gut. Ich würde gerne mit dir so auf ein Thema eingehen, weil es für mich eine von den Szenen war vom letzten Spieltag. Nebst dem Barry und Traoré, die Spass gemacht haben zum Zuschauen, der Jonas Adjetey, der Verteidiger, der kurz vor Schluss gegen GC eine Rettungsaktion hat, mit einer Grätsche im eigenen Strafraum, stand für 3-0 und sich extrem abfiert dafür, dass er hier hat können verhindern, dass der FCB ein Goal bekommt. Ich habe das extrem cool gefunden, vor allem, wie er sich so abgefiert hat. Ja, ist das etwas, wo zum Teil auf zu kurz kommt, dass Verteidiger bejubelt werden für eine Aktion, wo man eben ein Goal verhindert hat?
Definitiv. Du sprichst mir da ein bisschen aus dem Herzen. Als Verteidiger, ja, es wird halt viel wird nicht gesehen, was man so alles macht, oder? Ein Stürmer schießt Goal, hat spektakuläre Aktionen, ein Goalie hat tolle Paraden und das sieht man halt. Aber es gibt halt für einen Verteidiger viele Szenen, die sehr wichtig sind, extrem wichtig sind, die entscheidend sind in einem Spiel. Und die sieht man nicht als, sagen wir mal jetzt, als Zuschauer, der nicht taktisch sehr, sehr, sehr entwickelt ist oder einfach da ist, zum Spass haben, um die Sache zu schauen. Von dem her habe ich die Aktion auch super gefunden. Ich finde es allgemein gut, wenn die Verteidiger mal jubeln, wenn sie mal ein Goal verhindern. Weil oft ein Goal verhindern ist ja eigentlich praktisch gleichzusetzen wie ein Goal schiessen. Jetzt nicht nur der AGT vom FCB, auch am Wochenende beim FCZ. Der Katic hat im Stand von 1-1 einen unglaublichen Ball auf der Linie gerettet für Zürich. Und ja, das sind einfach so Aktionen, die müssen auch gefeiert werden. Und ich denke auch, der AGT ist einfach auch happy gewesen und der FCB allgemein, dass nach dieser tollen Leistung, die sie zeigen kann, dass auch auf die Null hintersteht. Das ist vor allem nach dem letzten Spiel extrem wichtig gewesen, denke ich.
Ja, gerade die Abwehr, die eben auch wieder so als Problemzone betitelt worden ist, nach dem Start gegen Lausanne, wo man gesehen hat, dann auch Lugano, wo man Goal bekommen hat, zu Null, das tut es dann einem Verteidiger schon gut. Und vor allem ist es dann so eben für den Adjetey so die letzte Aktion gesehen, das nimmt man dann natürlich mit, oder? Das positive Gefühl für einen Sieg und dann die Aktion, das, wo man zu Null gerettet hat.
Absolut. Ich meine, man sagt immer, man schwätzt immer von dem Clean Sheet, oder? Und dann tut man immer ein bisschen das im Goalie attribuieren. Aber tut auf einem Verteidiger auch extrem gut, weil man sagt immer, es ist die ganze Mannschaft, die verteidigt und die ganze Mannschaft, die angreift. Aber weißt, wenn man dann eben 3 Goal bekommt oder 2 Goal, weißt du was, dann heisst immer, die Verteidigung funktioniert nicht. Verstehst du, was ich meine? Da bin ich überzeugt, dass das der ganze Mannschaft gut tut, aber sicher auch der Verteidiger. Da gibt es ja andere Mannschaften, eine, die ich sehr gut kenne, die innerhalb von 3 Spielen 10 Gegengol bekommen hat. Also die wären auch glücklich, wieder mal einen Clean Sheet zu haben.
Eben, weil es ja oft so überkommt, wir haben es nach mehr Spielen auch gesagt, wie sich die Verteidiger verhalten, puh, okay, dann hast du sie natürlich auch schon verteidigt, dann muss man immer sehen, was auch in der Linie weiter vorne passiert, dass Verteidiger zum Teil halt einfach am Schluss von dieser Kette stehen und dann vielleicht zum Teil gar nicht können eingreifen. Umso schöner ist es, wenn man dann wirklich so eine Rettungsaktion hat, wie Adjetey. Du hast den Katic angesprochen, mag mich auch an Akanji erinnern, an der EM gegen Deutschland, wo er extrem cool gerettet hat mit einer Grätsche. Bist du auch so einer gewesen, der dann mal die Grätsche auspacken konnte, so eine Rettungsaktion gehabt und dann gejubelt hat? Magst du dich noch an eine erinnern?
Ja, also eben, allgemein, ich bin ziemlich ein emotionaler Spieler. Hat sich natürlich auch im Verlauf der Karriere dann verbessert. Trotzdem emotional noch bleiben, aber immer, dass es in einem guten Rahmen ist. Ich finde, das gehört dazu. Dann noch hat auch vielleicht ein bisschen das latinische Blut, das ich in mir habe. Ein bisschen Giorgio Chiellini, der auch berühmt ist dafür, dass er immer wieder mal gejubelt hat um so Aktionen und so. Ja, doch. kann ich auch sagen, habe ich sicher auch schon gejubelt.
Und ist es dann auch wichtig, dass vielleicht so ein, ich sage jetzt mal, einerseits für sich, aber dann eben auch für die Wirkung, für die Mitspieler, dass man sie doch mitnehmen kann und auch dem Gegner zeigen, hey los, da kommst du an mir nicht vorbei.
Hey, es ist hier. Es spielt sich auch so ein bisschen, weißt, im Tennis oder an anderen Sportarten hast du ein bisschen das Mindgame. Und wenn du auch oft über so Aktionen kannst jubeln und dann auch die ganze Mannschaft dabei ist und die unterstützt, das gibt doch auch oft ein Zeichen im Gegner. Das zeigt ihm, oh, das ist ein Block, gegen die wird es schwierig heute. Ich finde es noch speziell jetzt, wo ich ein bisschen die Olympischen Spiele am Verfolgen bin. Ich meine, da gibt es Sportarten, dann schaust du im Volleyball, da wird sich nach jedem Punkt abklatscht und jede Aktion wird eigentlich bejubelt oder man tut sich aufpeppen sozusagen. Und das finde ich eigentlich ziemlich speziell und da finde ich, da kann sich der Fußball echt etwas abschneiden und etwas lernen davon.
Und eben gerade so im Defensivverbund, dass eben der AGT sich nicht nur selber feiert, in dem Sinne der Rettungsaktion, sondern dann eben eigentlich auch die Mitspieler dazukommen und eigentlich ihn pushen, dass es so weitergeht. Gerade als junger Spieler, der noch nicht so viel Erfahrung hat, der nicht so viel Erlebnis schon gesammelt hat wie ein gestandener Spieler, tut denn das auch gut, wenn man so den Zuspruch hat von den Mitspielern und sie ihn wahrnehmen und sie ihn unterstützen, vor allem eben auch mit entsprechenden Schüssen.
Ja, absolut. Aber ich meine, das ist jetzt auch ein bisschen so eine natürliche Reaktion von ihm gesehen. Und das zeigt einfach auch, dass der Junge gute Ehrgeiz hat, einen Willen. Er ist ein Verteidiger, er will kein Goal bekommen, auch wenn es schon 3-0 steht. Und das sind Attribute, die hervorragend sind für einen Verteidiger. Und ja, er ist auch gut. Und jetzt bin ich gespannt, ob ich ein bisschen auch das Ende der letzten Saison und jetzt halt das Spiel kann bestätigen.
Du hast gerade gesagt, das ist ein Verteidiger, der unbedingt das Goal verhindert. Das ist ja auch so ein bisschen in den letzten Jahren, ich sage jetzt einmal, wenn man das schöne Spiel anschaut, dass man halt sieht, der Verteidiger, der muss auch können gut shooten, Ball hinten raus spielen, über 15 Meter, Chipball in die gegnerische Platzhälfte. Aber Schluss am Ende, als Verteidiger, das Hauptaugenmerk liegt, einfach kein Goal bekommen. Ist das aber auch ein bisschen so etwas, wo der selber auch wahrgenommen hast, dass man das zum Teil zu wenig nicht unbedingt beachtet hat, aber dann zu wenig wahrgenommen wird auch?
Absolut, Stefan. Du, schau, das ist noch lustig, weil die Diskussion gibt es eben oft und ich bin absolut der Meinung, dass ein bisschen der Essenz vom Verteidigen verloren gegangen ist. Schau, das Hinten-Raus-Spielen und einen schönen Pass spielen, das ist so wichtig heutzutage. Ich selber definiere mich auch darüber, dass ich eigentlich ein gutes Passspiel habe und einen sauber Pass Hinten-Raus spielen kann. Sonst hätte ich wahrscheinlich auch nicht die Chance bekommen, die Spanier mal zu shooten. Aber man legt fast nur noch Wert auf das und dann vergisst man auch, dass ein Verteidiger wirklich da ist zum Verteidigen und dann gibt es ab heute einfach Verteidiger, wo es verlernt haben oder besser gesagt nie wirklich gelernt haben, was wirklich Verteidigen ist und ja, das finde ich eigentlich noch keine gute Entwicklung, aber ja, die beides haben, das sind natürlich dann die Spieler, die top sind.
Aber eben gerade so eine AGT, bei dem merkt man wirklich an, du hast es vorher gesagt, ist natürlich auch so eine Fehler hinten in der Brandung, macht natürlich auch körperlich etwas her, fällt auf. Und wenn dann so einen natürlich kann zeigen, dass er da mag dagegenheben und er schon mit einer spektakulären Rettungsaktion tut das gut. Wenn man dann, du hast gesagt, eben vom Verteidigen hat, du hast Spieler vorher schon angesprochen, mit Giorgio Chiellini, ist also für dich auch ein bisschen so sinnbildlich dafür, eben ein Verteidiger, der mit Leidenschaft dabei ist und ums Frecken kein Goal will bekommen.
Sinnbild. Eben, ich sage jetzt nicht, dass das der Verteidiger ist, an dem, wo ich raufgeschaut habe und gesagt habe, ja, ich will sie benennen und so. Aber ja, Leidenschaft hat es sicher immer gezeigt. Auch Sergio Ramos hat eine unglaubliche Leidenschaft gezeigt. Dort ist es ab und zu ein bisschen übergibt. Aber ja, das ist schon ein bisschen sinnbildlich. Und dann nachher auch mit der ganzen Geschichte Italiano, das Verteidigen, Paolo Maldini, ja. Das ist schon ein bisschen einfacher, einen Italiener zu finden, der das repräsentiert.
Also eben, das Verteidigen, das Elementare, das Goal verhindern, das ist das, was wir ein bisschen mehr wollen, wieder in Erinnerung rief. Und darum macht uns Freude, dass der Jonas Hatschetei sich so abgeführt hat. Aber jetzt, Simone, noch zum Abschluss müssen wir natürlich, wenn wir es über Verteidigen haben, habe ich selbstverständlich auch geschaut, ob ich so eine Rettungsaktion von dir finde. Aber wenn ich Simone Grippo eingebe und so mit Aktion, dann ist mir von der SFL eigentlich ein Artikel ins Auge gestochen, ein bisschen Glätter, den du gegen GC gemacht hast und ein Goal getroffen hast. Das ist dann eigentlich das Highlight gewesen. Also nicht zu verteidigen, sondern dann eigentlich einen schönen Move in der Offensive.
Gegen IBE war es. Ah,
oh, gegen IBE, sorry.
Genau, schon gut. Es war gegen IBE gewesen. Und ja, es ist im Fall nicht die einzige, gell? Das ist ein bisschen die Hausspezialität, meine Bicicletta-Goals. Ich habe in Spanien noch eins geschossen, ich habe mit der Jugendnationalmannschaft noch eins geschossen und dann auch noch damals bei Concordia Basel in der Challenge League auch noch eins. Also, es ist ein bisschen die Hausspezialität, wenn man es so sagen kann. Also, es muss immer viel stimmen, der Ball muss genau stimmen, man muss frei stehen, weil sonst kann ich schnell mal auch gefährlich gespielt werden. Aber ja, es sind coole Erinnerungen und ja, Goalschießen ist halt auch schön, auch als Verteidiger.
Und jetzt sind wir wieder am Ende von dieser Folge. Danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr uns etwas mitteilen wollt, dann könnt ihr uns ganz einfach schreiben über basilisk.ch. Jetzt dürfen wir sicher gespannt sein, ob der Tiana Bari und der Benny Traoré ihren tollen Einstand auch gegen Servette können bestätigen. Wir bleiben dran und freuen uns natürlich, wenn auch ihr nächstes Mal wieder reinhört. Bis dann, wir hören uns.
Der Penalty-Podcast von Basilisk. Jeden Freitag oben auf allen Podcast-Plattformen. Präsentiert vom Shoppingcenter St. Jakob Park in Basel. Direkt unter dem Heiligen Rasen. Und mit über 50 Shops. Du findest alles, was du brauchst. Basilisk.